Freitag in der Arena.
Herzlich willkommen in der Wiener Arena. Freitag in der Arena. Das ist der Nachhaltigkeits-, Klima- und Zukunftstalk der Ökostrom AG, zu dem ich euch ganz, ganz herzlich begrüße. Aber das tue ich zum Glück nicht allein. Bei mir ist die Gitsch, CEO bei der Ökostrom AG. Hallo.
Ja, auch von mir herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Freitag in der Arena. Es ist wieder Freitag und wir sprechen über Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit und über die Zukunft. Und heute habe ich eine besonders liebe Gästin bei mir auf der Couch, auf der Bank dieses Talks, die Nunu Kalla. Sie ist Pionierin des kritischen Konsums und wir werden uns eben über diesen unterhalten. Herzlich willkommen, liebe Nunu.
Ja, hallo, mein Name ist Nunu Kalla. Ich bin Aktivistin, ich bin Autorin, ich bin Konsumkritikerin, ich bin Nachhaltigkeitsberaterin. Mir geht es ganz, ganz grundsätzlich um dieses Thema Nachhaltigkeit und Konsum und zwar sowohl bei uns selbst als auch bei Unternehmen.
Ja, Nunu, auch von mir herzlich willkommen hier auf der gediegenen Plastik-Couch in der Wiener Arena. Ich könnte jetzt mit einer total gescheiten und sinnvollen Frage einsteigen. Ich habe aber eine ganz banale. Ich weiß, warum die Gitsch Gitsch heißt. Heißt du wirklich Nunu?
Das als Einstiegsfrage. Wenn ich es dir sage, muss ich dich nachher leider blitzdingsen.
Gerne. Alle, die hier zusehen, zuhören,
werden
nachher
geblitzdingst
wie bei Man in Black.
Nein, ich habe mich als Kind einfach selber so genannt. Also ich hab mir als kleines Kind, als meine Brüder mir den Namen beibringen wollten, meinen echten Namen, den ich nicht sage. Ich habe mich selber Nunu genannt und das ist so bicken geblieben, dass ich inzwischen eigentlich auch nur noch drauf höre. Und jetzt steht es auch schon im Reisepass.
Oh, schau, das haben wir gemeinsam, liebe Nunu. Auch ich werde lieber Gitsch genannt. Ja, mir waren es meine Schwestern, die mir den Namen gegeben haben. Aber ich habe Hildegard dann doch behalten. Ich weiß es nicht genau, warum. Manchmal denke ich mir, es wäre leichter, es auch so im Pass zu haben.
Ich habe beschlossen, dass ich identifiziere mich gar nicht mehr damit. Das heißt, es wird jetzt auch geändert.
Ich komme trotzdem von der Namensdiskussion zu den echten inhaltlichen Fragen. Nunu, du bist als kritische Konsumpionierin einem sehr, sehr weiten Publikum ein Begriff. Dein aktuelles Buch liegt gerade hier vor mir. Kauf mich, da geht es um grünen, um nachhaltigen, um sauberen Konsum. Begonnen hast du mit einem Buch darüber, dass du ein Jahr lang keine neue Kleidung gekauft hast. Du bist aber topmodisch gekleidet. Wie hat dich das verändert, dieses eine Jahr, dieses Ich-kauf-nix-Jahr?
Dieses Kauf-nix-Jahr hat eigentlich mein ganzes Leben verändert, weil in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Das eine ist ein fürchterlicher Gerechtigkeitsmensch. Also wie gesagt, ich habe zwei große Brüder, ich bin ein extremer Gerechtigkeitsmensch. Und auf der anderen Seite habe ich so diesen Hedonismus und so ein bisschen die Modetussi auch ganz gern. Und genau bei diesem Thema, wie wird eigentlich meine Kleidung produziert, wo kommt es eigentlich her, haben sich diese beiden Teile von mir einfach genau getroffen. Und damit ist das Thema wirklich zu einem Lebensthema von mir geworden. Das, was sich ganz, ganz effektiv geändert hat seit dieser Zeit, nämlich was jetzt meinen Modekonsum angeht, ist, ich kaufe so gut wie. Ich kann leider nicht sagen 100%, weil in manchen Bereichen geht es nicht, beispielsweise eben Sportkleidung oder so. Aber ich kaufe so gut wie ausschließlich entweder Secondhand. Das mache ich eigentlich am allerliebsten, weil das ist die ökologischste Variante des Kleiderkonsums. Oder wenn ich neu kaufe, dann muss es wirklich gescheit produziert sein, fair produziert sein, aus guten Materialien sein und lang halten. Das ist einmal, je älter ich werde, desto wichtiger wird man es, man merkt es.
Nunu, ich habe dein Buch auch gelesen mit großer Freude. Was für mich, du hast dich ja hier auch mit der Psychologie des Kaufens beschäftigt. Und was für mich schon auch überraschend war, es von dir zu hören. Nicht, dass es so ist, sondern dass es von dir kommt, war doch, dass wir eigentlich an dem Mechanismus des Kaufen-Wollens und des was Neues haben zu wollen, dass das was sehr Menschliches ist. Und damit setzt du dich auch in dem Buch auseinander. Kannst du das ein bisschen, deine Überlegungen dazu ein bisschen erklären?
Naja, die eine Intention des Ganzen war, also ich war 6 Jahre lang Konsumentensprecherin bei Greenpeace und habe diesen Job sehr, sehr gern gehabt, hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich war immer an diesen Themen dran, wo wirklich die Menschen im Alltagskonsum etwas ändern konnten. Aber nach 6 Jahren steht es dir einfach bis hier den Leuten den guten Konsum zu erklären und dann denkst du, die müssen das jetzt bitte wirklich schon alle wissen. Und trotzdem schreibt Primark Rekordgewinne oder schreiben sonstige böse Hersteller Rekordgewinne. wo mir einfach sehr, sehr klar war, sehr schnell, dass es so eine einfache Rechnung nicht ist. Also es ist nicht, ich sage dir, das ist böse, das ist das Gute, kauf das Gute, so funktioniert es nicht. Sondern da spielt einfach viel mehr mit rein und das wollte ich mir anschauen. Und warum ich es auf der Suche nach gutem Konsum genannt habe, war schlicht und einfach die Überlegung, ich habe das mehrfach erlebt, wenn manchmal, wenn unser Service-Team am Telefon angestanden ist, sind die Anfragen an uns Campaigner weitergeleitet worden. Also wir haben immer so die ganz komplizierten bekommen, aber hin und wieder sind auch Sachen durchgekommen bei uns wie, ich habe jetzt alles Plastik aus meiner Küche, aus meinem Haushalt ausgeräumt und was kaufe ich jetzt nach, Edelstahl oder Glas, was ist besser? Und ich habe mir gedacht, du bist aber schon ein bisschen ein Trottel, wenn du langlebige Produkte weghaust. Das ist das Unökologischste, was du machen kannst. Also Entschuldigung für den Trottel. Und habe das eben auch eigentlich als überhaupt nicht nachhaltig empfunden und bin dann selber vor der Frage gestanden, so was ist es dann eigentlich? Was ist dann eigentlich wirklich der gute Konsum? Und das schaue ich mir im neuen Buch an.
Dieses Beispiel mit, ich habe alles weggeschmissen, das habe ich vor dem letzten Lockdown einmal erlebt, in einem Yoga-Studio, wo die Yogalehrerin kam und sich darüber aufgeregt hat, dass ein paar Leute so Plastik-Fahrradflaschen da stehen hatten. Hat gemeint, die sind total unökologisch, kauft doch bitte Glasflaschen. Und ich habe zu Hause gefühlt 200 solche Fahrradflaschen stehen. Ja, was mache ich denn mit denen? Du hast vollkommen recht, ich werde es nicht wegschmeißen, die halten ewig, aber ich werde beschimpft, getadelt, wenn ich das Zeug weiterhin verwende. Wie verhalte ich mich da denn richtig?
Ich glaube, da muss man drüber stehen. Also ich erlebe das eigentlich seit meiner Shopping-Diät, die inzwischen absurde 9 Jahre her ist, sehr, sehr oft, dass Leute sagen, so Hose aus Plastik oder du hast Nikes an und so weiter. Und das ist so, ja, okay, diese Nikes habe ich um 10 Euro Secondhand gekauft. Sind es Nikes? Nein, das sind Pumas. Blablabla. Aber dieses Shamen, es bringt einfach auch gar nicht. Ich habe noch nicht eine Person erlebt, die durch Shaming ihre Konsumverhalten jetzt verändert hätte, weil sie sich jetzt so schlecht gefühlt hat. Also nicht eine, gehen wir jetzt zurück in die 80er, ich glaube nicht eine Frau hat keinen Pelz mehr getragen, weil ihr Pelz angesprayt wurde. Mehr als Angst um den Pelz, aber nicht, weil sie die Tierquälerei dahinter verstanden hat. Das heißt, ich denke, da muss man wirklich konsequent, stur sagen, okay, das ist meine Entscheidung, das ist meine Konsumentscheidung und den Weg gehe ich. Und bei den Plastikflaschen, das Einzige, wo ich mir manchmal denke, so, da ist Glas schon gescheiter, ist, wenn du heiße Sachen einfüllst. Weil da vertraue ich dem nicht so ganz, was das Plastik da dann abgeben kann. Aber Wasserflaschen aus Plastik, die du immer wieder anfüllst, wo ist denn das Problem?
Die hält ja auch ewig, ne?
Das ist genau das Problem, dass das Plastik ewig hält.
Ja, eben. Es ist das Problem, nur wenn man es schon hat, was dann damit tun. Trotzdem ist es so, wir wollen alle entsprechen. Wir wollen alle ein sauberes Leben leben. Wir wollen alle gelobt werden, gerade von den Menschen, die quasi das Etikett, die sind die Guten, tragen. Wie kann ich mich denn verhalten, was kann ich denn für Lehren aus diesen Büchern ziehen, um dann quasi auch gelobt zu werden? Um das Gefühl zu haben, zu den Guten zu gehören.
Das Buch ist kein Ratgeberbuch. Also das Buch ist kein Buch, wo ich sage, das sind die 10 Tipps und daran musst du dich jetzt halten und dann konsumierst du gut. Sondern mir geht es darum, dass die Leute anfangen nachzudenken. Und wirklich, ich glaube, dass da irgendwo ist immer ein Kapitel dabei, wo man sich besonders abgeholt fühlt. Sei es das Shaming, sei es die Tatsache, dass einfach dieses Ressourcenanschaffen eigentlich biologisch in uns drinnen ist. Das heißt, wir müssen eigentlich auch akzeptieren, dass wir da in diesem Wunsch nach Reduktion eigentlich in einem permanenten Kampf sind. Ich möchte zum Nachdenken anregen. Ich möchte auch das Loben fällt mir schwer, muss ich ehrlich sagen, weil es ist die Entscheidung jeder einzelnen Person.
Gitsch, du hast gesagt, du hast das Buch mit großem Vergnügen, mit großer Freude gelesen. Wo hast du dich denn besonders abgeholt gefühlt?
Ja, Tom, für mich war besonders erfreulich. Die Nuno setzt sich jetzt schon so lange mit dem Thema auseinander. Und auch ich setze mich lange mit dem Thema auseinander. Und ich glaube eben genau das, was wir jetzt besprochen haben, dieses Shaming, dieses quasi etwas schlecht machen. Wir leben alle in einem System, in dem man nicht nur gute Entscheidungen treffen kann. Und diese Motivation, dass man sagt, jede Entscheidung kann trotzdem eine gute sein, auch wenn ich vielleicht daneben her eine triff, wenn ich jetzt mit dem Auto da bin, aber dafür esse ich dann das vegetarische Mittagessen, ist es trotzdem eine gute Entscheidung. Und es macht diese Entscheidung nicht schlechter. Das heißt, es war einerseits dieser ganz positive Zugang und der mich gut abgeholt hat. Und was ich spannend gefunden habe, waren auch die Beispiele rund um die Werbung. Also das war eher was mich, wo ich sozusagen wieder erschrocken war, wie wenig, und das würde mich auch interessieren, Nuno, wie sehr wir eigentlich unsere Kaufentscheidungen überhaupt noch selber treffen. Du hast ein Beispiel in dem Buch drinnen, dass ein Supermarkt in Amerika seine Einkaufswagengröße verdoppelt hat. Und es hat dazu geführt, ohne andere Maßnahmen dazu geführt, dass die Kunden um 19% mehr gekauft haben. Bei solchen Beispielen, da reißt es mich. Ich freue mich, dass ich so ein gutes Beispiel lese. Aber die Frage an dich, sind wir eigentlich noch Herr unserer Konsumentscheidungen?
Das ist mir beim Schreiben auch wahnsinnig schwer gefallen, die Frage nach dem freien Willen. Weil du bist, glaube ich, nirgends, auch ohne irgendeine Mitgliedskarte, derartig gläserner Mensch wie im Supermarkt. Also dort da gibt es Studien und Untersuchungen noch und nöcher. Da ist die Temperatur geregelt, da ist das Licht geregelt, da wird dafür gesorgt, dass auf den Äpfeln ein paar nasse Spritzer sind, damit sie frischer ausschauen, obwohl sie eigentlich schon 8 Monate alt sind, was keiner weiß. Da ist gesorgt, was hängt in Augenhöhe, was hängt drüber, was hängt drunter und so weiter. Da sind wir wirklich extremst durchuntersucht und da wirkt wahnsinnig viel ins Unterbewusste ein. Ich meine, das macht Werbung seit 100 Jahren, dass sie ins Unterbewusste einwirkt. Es ist auch diese ganz klassische Kosmetikwerbung, dieses du hast Falten, du hast Zellulite, du führst jetzt leider kein erfolgreiches Leben, das hängt definitiv zusammen. Schau, ich habe die Lösung für dich, da nimm diese Creme und dann führst du das glücklichste Leben überhaupt. Das ist der Ansa-Schmäh seit 100 Jahren, was Werbung angeht. Und das wirkt ja auch ins Unterbewusste ein. Deswegen fällt mir eben diese Frage nach dem freien Willen zu beantworten wirklich, wirklich schwer. Weil was ist eigentlich freier Wille? Wie sehr können wir es steuern?
Das heißt, es wird uns ein Defizit eingeredet, dann gleich wieder zu stopfen. Genau. Mhm.
Ich bin einmal mit dem Christian Mikunder, einem Marketing-Guru aus Österreich, durch den Meinl am Graben durchgegangen. Und er hat uns erklärt, warum dort irgendwie die Milchbar nicht funktioniert, weil der Kaffee und der Käse einander gegenüber gestanden sind. Das war einfach ein planerischer Fehler, weil sich die Gerüche gegenseitig aufgehoben haben. Oder warum dort ein Brunnen beim Gemüse unten vor sich hin plätschert, eben weil das Frische suggeriert. Aber die Frage ist, wollen wir nicht auch irgendwie genau diese Bilder aus einer archaischen Vergangenheit haben, dass quasi dort, wo das Wasser fließt, das Gemüse frisch und grün ist. Also ist das nur so schlecht, dass wir uns quasi auch schöne Bilder beim Kaufen mitkaufen, schöne Erlebnisse?
Das ist nichts, was man bewerten sollte, sondern natürlich, wir haben alle einen ästhetischen Anspruch in uns, manche mehr, manche weniger. Es wird dann, finde ich, kritisch, wenn es dazu genutzt wird, noch mehr zu verkaufen, als man eigentlich braucht. Also das halte ich für ein ganz wichtiges Stichwort. Wir überkonsumieren schlicht und einfach.
Die doppelt so großen Einkaufswegen.
Aber auch so dieses hungrig in den Supermarkt ist auch das beste Beispiel. Also was ich da schon mit Blödsinn rausspaziert bin, nicht so gesund. Aber ich glaube eher, dass es ganz wichtig ist, dass man da wirklich drauf schaut, was für Bilder sind's. Weil das natürlich extrem auch in eine Greenwashing-Richtung geht. Und da bin ich leider Gottes wirklich völlig allergisch dagegen. Also die Kuh auf der Weide, die totgestreichelt wird, hat nichts damit zu tun mit dem Stück Fleisch, das wir meistens am Teller liegen haben.
Aber genau da mangelt es dann an Transparenz.
Absolut.
Und da erwarte ich mir dann doch eine Handlungsanleitung für mich als mündige Konsumenten und Konsumenten. Wie erkenne ich denn das Greenwashing und wie erkenne ich denn diejenigen, die es ehrlich meinen?
Ich erwarte mir da ehrlich gesagt nicht die Handlungsanleitung für Konsumentinnen, damit diese Hohlschuld an Informationen haben. Ich erwarte mir schlicht und einfach, dass die Unternehmen das nicht mehr machen. Und ich erwarte mir, dass die Unternehmen und dass die großen Konzerne sich ihrer Verantwortung wieder bewusst werden, weil irgendwann, also das war, am Anfang habe ich dieses Spiel auch munter mitgespielt mit deiner Geldbörse hast du die Macht und jede Kaufentscheidung ist eine politische und du kannst damit die Welt ändern. Irgendwann hat mir ein Konzern genau das als Werbeclaim entgegengerufen, weil ich mir gedacht, Moment einmal, jetzt wird es ein bisschen neoliberal, jetzt hat's was. Dass das inzwischen sogar schon aus Marketinggründen ausgenutzt wird, dass die Verantwortung abgegeben wird, dass der Riesenkonzern, der an Riesenhebeln sitzt, dem einzelnen Konsumenten und der einzelnen Konsumentin sagt, du kannst die Welt ändern, da hängt es mich leider aus. Also das sehe ich halt dann schon sehr anders.
Wie verändern wir diese Konzerne? Das ist ein Thema, das mich wirklich beschäftigt, weil einerseits sprechen wir auch immer wieder drüber, wie viele Verbote darf es geben. Auf der anderen Seite eben das Beispiel mit dem Einkaufswagen. Der Konsument, der sieht es nicht, der kann auch nicht, auch selbst wenn es die größte Transparenz geben würde, sind die Systeme dahinter zu komplex. Die Lieferkettenverantwortung, das ist sehr, sehr komplex, ja. Wenn es einmal beim Fabrikstore aufhört. Wo würdest du da ansetzen?
Ich finde, dass die Antwort sehr auf der Hand liegt. Die Politik sollte wieder mal in ihre Verantwortung kommen und da muss einfach wirklich da müssen strengere Rahmenbedingungen gegeben werden. Also ich kenne es aus meiner Kampagnenarbeit und du wirst das genauso kennen von früher, wie unfassbar die Wirtschaft und die Politik teilweise mit bestimmten Themen miteinander Ping-Pong spielen. Oder auch schon die einzelnen Ministerien. Also ich kann mich erinnern, das war ewig her bei Global 2000 war das damals noch. Da ging es um einen Aktionsplan Nachhaltigkeit oder so. Und der ist einfach zwischen zwei unterschiedlich gefärbten Ministerien hin und her geschossen worden. Und du bist daneben gestanden und hast gedacht, es geht nichts weiter. Und da sehe ich einfach wirklich, da muss die Politik einfach viel, viel strenger ins Feld fahren und darf sich nicht mehr von der Wirtschaft gängeln lassen. Es tut mir leid.
Du hast es gerade selber gesagt, die spielen Ping-Pong, sei es zwischen Ministerien, sei es zwischen der Wirtschaft und der Politik.
Ja.
Wir als Konsumenten, Konsumentinnen sitzen da und denken uns, ich pack das irgendwie nicht, aber was kann ich denn tun? Was kann ich als bewusster Staatsbürger, Staatsbürgerin da tun, damit das Ping-Pong nicht weiter funktioniert?
Also wenn wir jetzt rein den Konsum ansprechen, dann gilt das natürlich, hat das eine absolute Wahrheit, die Tatsache, dass jede Konsumhandlung von dir eine politische Handlung ist. Das heißt, du kannst entscheiden, in welches System du einzahlst. Und du kannst entscheiden, bestellst du jetzt bei Amazon oder bestellst du jetzt beim kleinen Online-Shop, der in Wien aus einem Hinterhof heraus agiert. Wobei Apple hat auch aus dem Hinterhof angefangen. Das Zweite, was ich einfach sehr, sehr wichtig finde, ist, ich beobachte seit Jahren, dass Leute sich immer stärker selbst nur als Konsument und Konsumentin identifizieren. Und das geht Hand in Hand eigentlich mit einer Entpolitisierung. Und wir haben aber eine politische Stimme. Und diese Stimme ist weitaus mehr, als nur einmal alle paar Jahre ein Kreuzerl bei einer Wahl zu machen. Wir können politisch agieren, wir können im nächsten Umfeld agieren, wir haben eine Stimme als Bürger, wir haben eine Stimme als Nachbar oder als Nachbarin und können da stärker im Netzwerk denken beispielsweise, was ja auch wiederum sofort zu einer Ökologisierung führen kann. Ja, ich finde, wir müssen aufhören, dem Konsum so eine Macht zu geben, sagt die ehemalige Konsumentensprecherin. Aber ja, ich sehe es so.
Gitsch, wie könnte das funktionieren?
Naja, wir sehen es im Bereich der Energie, ist es ja was Ähnliches. Also Energie ist jetzt vielleicht nicht so ein Produkt, das so schön ausgeschildert wird im Supermarkt, aber es ist ja auch etwas, wo man bewusste Kaufentscheidung trifft. Und jetzt gibt es die Ökostrom AG schon seit über 20 Jahren und es gab immer schon Vorreiter, die gesagt haben, mir ist es wichtig und ich kaufe jetzt den Strom, wo ich genau weiß, wo der herkommt. Mit der Zeit haben wir sehr stark vorangetrieben, dass es sowas wie eine verpflichtende Kennzeichnung gibt. Und das ist was, wo ich auch über beim Konsum glaube, dass das ein Schlüssel sein kann. Weil ich glaube, dass man den Konsumenten überfordert, wenn man ihm da wirklich Entscheidungen zuschreibt, die er so einfach nicht treffen kann. Im Endeffekt ist es dann das bunte Bild und es ist dann die Werbung und es ist dann der Preis natürlich auch, der natürlich einen riesigen Unterschied macht. Das heißt, ich glaube, es braucht einfach Rahmenbedingungen und dazu gehört Kennzeichnung, dazu gehört auch eine Preiswahrheit, eine Kostenwahrheit, dass einfach der verschmutzte Fluss in China sich dann auch wieder auf den Preis auswirkt, weil dann werden die Menschen auch anders entscheiden.
Ein Lieferkettengesetz, eine ökosoziale Steuerreform, eine CO2-Steuer, dass die eben auch zur Preiswahrheit führen wird, würde. Ich tippe auf wird.
Nur Deutschland, vielleicht gleich zum Lieferkettengesetz, weil das ist ja etwas, was im Sommer jetzt auch in den Medien war, das einfach von der EU vorangetrieben wird. Es geht darum, dass die Firmen nicht nur für ihr Produkt in ihrem direkten, quasi zwischen in ihren Fabrikstoren Verantwortung übernehmen müssen, sondern für die gesamte Lieferkette, also auch die Lieferanten davor. Und das ist natürlich an und für sich ein sehr spannender Zugang, dass man sagt, ich bewerte nicht nur das, wo du selbst Hand anlegst, sondern auch für das, was du kaufst. Jetzt ist Deutschland vorgeprescht und hat eine eigene Gesetzgebung dazu gemacht. Wie schätzt du die Situation in Österreich ein? Wird das was verändern? Wird das verwässert? Wie schätzt du ein, wird sich das Thema in Österreich entwickeln?
Das Ding muss auf EU-Ebene gespielt werden, damit das überhaupt irgendeinen Impact haben kann. Weil Österreich als Markt ist zu klein, dass große Unternehmen jetzt nur für Österreich plötzlich die Transparenz zeigen. Also das sehe ich ganz, ganz stark, die EU wirklich auch im Auftrag.
Aber die Käfigeier, Nuno, das war Österreich.
Die Käfigeier ist ein viel, viel kleineres Thema als das T-Shirt aus China. Sorry, da ist einfach die Lieferkette viel, viel geringer. Ich kann mich erinnern aus Greenpeace-Kampagnenarbeit, da haben wir ja auch mit großen Textilern gesprochen. Und die Detox-Kampagne hat daraus bestanden, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen nicht wissen, wer eure Lieferanten oder eure Produzenten sind. Wir wollen nur deren Abwasserdaten. Das muss transparent werden. Und die haben uns teilweise nicht mal ihre Sublieferanten nennen können. Die waren völlig überfordert. Und da braucht es wirklich ein globales Umdenken in Wahrheit. Also da wird Österreich alleine nicht ausreichen.
Ist dieses Bewusstsein schon vorhanden? Hast du das Gefühl, dass sich da vom Mindset her etwas ändert?
Ich glaube, dass es auf vielen Ebenen ein Bewusstsein gibt. Ich glaube, dass vor allem Unternehmen, die jetzt starten, wissen, dass sie schon gar nicht, also ohne das geht es schon gar nicht mehr. Ich glaube, dass auch Corona da ein starkes Umdenken gebracht hat. Und ich finde auch, die Suezkanalblockade sollte man da nicht unterschätzen, weil die hat extreme Verzögerungen gebracht und damit einfach ein Licht, also einen Scheinwerfer dorthin gezeigt, wo man normalerweise nicht hinschaut, weil wer denkt darüber nach, dass keine Baumaterialien geliefert werden können? Das ist so, das ist, kommt nicht in unseren Köpfen vor. Ich glaube aber schon, dass es weiterhin sehr, sehr, sehr viele besonders große Unternehmen geben wird, die schauen, wie sie zwar grün kommunizieren können, aber sich halt irgendwie herumlavieren. Also die es halt nicht rasend ernst meinen werden.
Stichwort Corona. Was hat Corona denn geändert am Bewusstsein der Konsumenten und Konsumentinnen für Lieferketten, für Warenströme, für Konsum im Allgemeinen?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Es war der erste, es war diese berühmte allererste Pressekonferenz, wo es geheißen hat, so ab Montag ist alles zu. Ich war damals in einer relativ sicheren Situation. Also damals war viel klar, sie kommen jetzt aufs AMS. Ich war gerade in Bildungskarenz und habe gewusst, also für mich ändert sich finanziell und so weiter nichts. Bin aber heulend zu Hause gesessen, weil ich einfach in meinem Freundeskreis sehr viele Freiberufler habe, sehr viele Leute habe, die ihren eigenen Laden aufgemacht haben, Design, Kunst, Kultur und so weiter. Und ich bin einfach mit einem sehr großen Helferkomplex ausgestattet. Danke, Mami. Und habe eben in einer kompletten Spontanaktion eben gepostet, Leute, ich räume meine Website leer, schickt mir eure Online-Shops, wenn ihr Kontakt frei liefern könnt. Und vor allem bitte, bitte schauen wir, verhindern wir, dass jetzt der größte Sieger der Krise Amazon ist, sondern schaut einfach, dass ihr hier irgendwo bestellen könnt. Und das hat eingeschlagen, dass mir selber die Ohren geschlackert haben. Und da habe ich schon gemerkt, dass dieser, also gerade das Thema Regionalisierung und regional ist ein Riesenthema und hat für ein viel, viel größeres Bewusstsein gesorgt. Weil am Anfang gab es ja auch dieses Thema mit, wir kriegen keine Masken, wir kriegen kein OP-Gewand, das wird alles außerhalb der EU produziert. Da ist was losgegangen, das habe ich schon gemerkt. Man kann es so in zwei Gruppen einteilen. Es gab die eine Gruppe, die wirklich begonnen hat, alles zu hinterfragen und ihre Wohnung auszumisten und zu überlegen, was sie wirklich brauchen. Die wirklich so ganz stark gespürt haben, sie sind jetzt zurückgekaut aufs ganz, ganz Ursprüngliche. Und dann gab es die Gruppe, die sich kaum hat, die haben die Geschäfte wieder aufgemacht, beim Zara angestellt haben, weil sie einfach dieses Gefühl des Shoppengehens mit Normalität verbunden haben. Die das einfach haben wollten, damit sich wieder irgendwas normaler anfühlt. Also die zwei Gruppen sind, glaube ich, beide größer geworden.
Du hast dann diese Webseite gemacht, wo du zuerst deine Freunde, Bekannten eingeladen hast, quasi sich dem Markt, wer auch immer das sein mag, wieder zu präsentieren. Das heißt, du hast Kauf aus Österreich gemacht?
Das Bessere. Ich war wirklich, wie der Kauf aus Österreich rausgekommen ist, war ich kurz davor, denen ein Dankeskartel zu schicken, weil ich habe Zugriffe auf meine Seite gehabt, das war absurd. Ich fand es wahnsinnig enttäuschend, was die aufgeführt haben, wirklich wahnsinnig enttäuschend. Ich war da am Anfang auch eingeladen in diesen sie haben es Entwicklungsprozess genannt, in Wahrheit haben sie uns halt gezeigt, was sie machen werden und wir haben ihnen gesagt, Leute, das ist ein Schwachsinn, das gibt's schon. Sie haben nicht auf uns gehört. Ich wurde auch gefragt, ob ich so quasi das Kauf aus Österreich unterstütze. Und ich habe noch, bevor es rausgekommen ist, habe ich wahnsinnig gestritten mit denen und gesagt, na, sorry, mache ich nicht. Tut mir leid, das ist einfach so dermaßen mies, auch in der Kommunikation mit uns Betroffenen abgelaufen. Nope. Dass es dann so schlecht wird und dass die Suchfunktion so unfassbar grottig wird, das konnte ich nicht mal wissen. Aber es war wirklich erschreckend, weil da ist so dermaßen viel Steuergeld reingegangen. Ich habe meine Seite, die genau das Gleiche konnte, nur Spenden, ja, die Suchfunktion hat funktioniert, nur mit Spenden aufgebaut und die Spenden hätte ich in Wahrheit gar nicht gebraucht, die habe ich aus schlechtem Gewissen gesammelt, weil mir so viele Leute geholfen hatten und ich was zurückgeben wollte.
Braucht es Kaufhaus Österreich oder braucht solche Initiativen? Und ich bin der Meinung, ja, ich bin der Meinung, dass wir das Rad der Zeit nicht zurückdrehen können. Der Onlinehandel ist einmal extrem praktisch, extrem zeitgemäß, weil wir wollen einfach, wir treffen unsere, es ist angenehm. Ich kann zwischendurch, wenn ich mal Zeit habe, mich um was kümmern, was ich vielleicht vergessen habe einzukaufen. Also ich glaube, das hat einen Komfort für die Menschen, den werden sie sich nimmer nehmen lassen. Der ist einfach da. Und jetzt geht es darum, wie kann es ausgestaltet werden, dass diese Art von Konsum nicht total in die falsche Richtung läuft. Und mit total in die falsche Richtung laufen ist natürlich auch rein globaler Umgestaltung besteuerter Handel. Das heißt natürlich auch, wohin werden die Steuern bezahlt von solchen Systemen. Das gehört jetzt einfach ordentlicher in ordentliche Bahnen gelenkt. Ob da deine Seite helfen kann, wahrscheinlich. Ob Kaufhaus Österreich dabei hilft, eher nicht. Aber die Richtung, ich glaube, in die Richtung muss schon was passieren.
Ich würde da gerne noch einen Satz dazu sagen, und zwar, warum ich da jetzt doch noch das sehr ausgebreitet habe. Es ist ein wahnsinnig bitteres Gefühl. Also wir alle kennen das seit Jahren, dass wir gerne mal an der Arbeit der Politiker herumkritisieren und sagen, ich habe ja keine Ahnung und so weiter und weltfremd und wissen ja nicht. Aber wirklich zu beweisen, dass man es besser kann, und zwar in 3 Tagen Arbeit, das ist ein unglaublich frustrierendes Gefühl in Wahrheit. Das ist sehr, sehr bitter.
Aber ist das nicht aber ein Erfolgserlebnis? Wenn du sagst, hey, ich kann das auch, ihr braucht viel Kohle, viel Man- und Woman-Power und ich mache das, klack.
Ja, aber ihr seid diejenigen, die sich eigentlich darum kümmern sollten, dass sie unseren Staat verwalten, dass ihr uns alle verwaltet, dass ihr auf unser Sozialsystem schaut. Das ist nicht meine Aufgabe. Und deswegen finde ich es sehr bitter.
Aber der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Ich glaube, das hat es wieder mal gut bewiesen.
Ja.
Und so weit bin auch ich liberal in meinen Gedanken. Ich glaube, der Staat ist gut dabei beraten, wenn er reguliert, wenn er schaut, was in welche Richtung es läuft. Aber es zu tun, ist aus meiner Sicht nicht Aufgabe des Staates.
Nein, aber die Aufgaben wären ganz andere gewesen für die Politik in diesem Moment. Die Aufgaben wären gewesen für endlich einmal für eine Digitalsteuer zu sorgen, die einfach für einen fair Level der österreichischen Unternehmer mit Amazon sorgt und dass einfach diese Steuerschlupflöcher geschlossen werden. Das wäre der Job gewesen. Oder sich anzuschauen, wie kann man österreichischen Unternehmern mit der staatsnahen Post beispielsweise da Erleichterungen verschaffen. Das wäre sehr wohl Aufgabe der Politik gewesen, ganz, ganz heftig sogar.
Absolut, Nuno. Aber wie, vielleicht lass uns es zurückbringen auf die uns zuhören oder zusehen heute. Was kann jetzt wieder der Konsument, die Konsumentin, der Bürger, die Bürgerin tun, damit der Staat wieder an seine eigentlichen Aufgaben erinnert wird?
Im eigenen Konsumverhalten immer die möglichst individuell beste Entscheidung treffen. Und wenn die beste Entscheidung eine Bestellung bei Amazon ist, weil du das Krempel einfach nirgendwo anders bekommst, und ich meine, so ist es, geht es mir auch 2-mal im Jahr, dann ist das eben so. Aber eben auch laut sein. Also ich wünsche mir einfach eine viel lautere Zivilgesellschaft, die viel stärker einfordert, wie sie eigentlich leben möchte.
Ich sage jetzt was ganz Böses. Wir leben alle drei in einer doch recht symbiotischen, ähnlichen Bubble. Uns geht's gut. Wir können es auch auf unserem Standing her leisten, zu sagen, ich kaufe jetzt ein Jahr lang keine Mode oder keine neue Mode. Na, sag das einmal einer 14-Jährigen, die in eine Brennpunktschule geht, dass sie nichts Neues kaufen darf, dass sie irgendwie Secondhand-Ware tragen muss. Sag das Leuten, die ihr komplettes Selbstbewusstsein aus dem Besitz von neuen Konsumartikeln haben. In unserer Welt ist das doch ganz einfach. Aber wie erreichst du diese breite Masse, die eben in einer anderen Blase leben, in der viel größeren?
Da habe ich mehrere Zugänge in meinem Kopf dazu. Also erstens einmal ist das wieder dieser Punkt, mit Shaming erreichst du schon mal gar nichts. Also das ist sinnlos, die wirst du nicht abholen. Der zweite Punkt ist, ich finde es ganz, ganz schwierig zu sagen, ja, die breitere Masse. Ich meine, ja, es geht ums, im Verhältnis sind wir ökonomisch relativ gut gestellt. Und sehr, sehr vielen geht es da schlechter. Das sind aber die automatisch einen kleineren ökologischen Fußabdruck haben. Das heißt, denen muss man da gar nicht ein besseres Verhalten vorwerfen. Lieber mal vor der eigenen Tür kehren. Das halte ich einmal für ganz wichtig. Ich habe auch im Buch mit einem Verhaltensbiologen geredet und habe mit ihm auch über das Thema Trends geredet. Und Trends müssen, also Trends setzen oft ganz, ganz oben im Luxusbereich an und meandern sich so quasi durch. Also der hat es damals zusammengefasst mit, es hat Zeiten gegeben, da war der 1er BMW so das super Zweitauto für die Top-Reichen und jetzt ist es sogar zu klein für die Otterkringer Straße. Und so, ebenso, solche Trends meandern sich durch und ich sehe schon eine sehr starke Bewegung, dass einfach echte, anständige Nachhaltigkeit sich in diesem hochpreisigen Luxusbereich momentan ansiedelt. Und das wird dann erstrebenswert. Und ich bin da schon optimistisch, dass sich das eben dann auch durchmeandert und automatisch, es muss cool werden. Und ich glaube auch, es wird cool werden.
Aber von was für Zeitläufen reden wir da?
Das kann ich dir nicht beantworten. Also ich weiß, dass jetzt schon zum Beispiel auf YouTube war 2019, da war die Videokategorie, die den größten Erfolg hatte, also die größte Steigerung, waren die sogenannten Sustainable Hauls. Ich meine, allgemein Haul-Videos finde ich ziemlich absurd. Da setzt sich jemand vor die Kamera und zeigt, was er alles Neues gekauft hat oder was sie vor allem alles Neues gekauft hat. Ist zu 80% weiblich. Aber eben genau dieses Thema Sustainable Hauls. Schau, was ich Nachhaltiges gekauft habe. Schau, was ich ökologisch Gutes gekauft habe. Es ist manchmal ein bisschen ein Widerspruch in sich, weil guter Konsum ist gleich auch reduzierter Konsum. Aber trotzdem, das ist schon ein sehr deutliches Zeichen, dass da schon was begonnen hat.
Wird sich denn für dich dieses Reduzieren, dieses weniger Konsum ganz subjektiv angefühlt? Auf einmal war der Kleiderkasten nicht mehr so übervoll oder wie?
Nein, der war übervoll.
Er ist nicht mehr permanent geborstet, aber wird sich diese Reduktion angefühlt?
Das war ja nicht nur Reduktion, das war ja kompletter Stopp. Das war so, ich gehe jetzt nicht mehr einkaufen, Ende. Das hat sich eigentlich sogar wahnsinnig gut angefühlt, weil es war so ein bisschen ein aus dieser Trendspirale, aus diesem Kreislauf so ein bisschen ausbrechen. Und ich mache das schon sehr gern, dass ich, also ich schaue mir Leute auf der Straße sehr genau an. Ich bin eine sehr genaue Beobachterin und oft geht halt eine Frau an mir vorbei und ich denke mir, wow, cooles Outfit. Früher bin ich dann zu Hause gesessen, habe Online-Shops durchsucht nach dieser Jacke, wo ich identifiziert habe, so, aha, das könnte die Marke sein und dann schaue ich mal und wie suche ich da am besten und so. Inzwischen stehe ich vor meinem Kleiderschrank und denke mir, okay, wie kann ich so quasi diesen Stil, diese Kombination bei mir selber zusammenstellen? Das heißt, es hat meine Kreativität auch einfach ganz neu gefordert und viele andere Bereiche waren vorher eigentlich schon selbstverständlich bei mir, weil ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo völlig klar war, im Jänner isst du keine Erdbeeren. Und wenn du in den Supermarkt gehst, dann nimmst du verdammt nochmal den Einkaufskorb mit und nimmst dir nicht das nächste, damals Plastiksackerl. Das hat für mich einfach sehr, sehr viel mit Hausverstand zu tun und nicht mit Nachhaltigkeit. Damit hat sich für mich, also auch eigentlich, aber für mich hat sich da nicht so viel geändert, ehrlich gesagt. Das war nie anders.
Du hast zuerst das Thema Trends angesprochen und dass Trends eben auch Menschen natürlich, wenn das jetzt eine Nachhaltigkeit zum Trend wird, dass das positiv sein kann. Aber dem steht natürlich gegenüber, dass ein Trend wieder durch einen neuen Trend abgelöst wird. Wie schaust du da in die Zukunft?
Ich sehe das Pendel in zwei Richtungen schwingen. Und das ist das, was ich schon eigentlich sehr, sehr lange beobachte. Und zwar in vielen Bereichen, auch in der Politik zum Beispiel. Du hast so zwei Seiten und beide Seiten entwickeln sich auseinander. Und das hast du bei diesem ganzen Konsumthema meiner Beobachtung nach auch. Du hast eben die, die sich total drüber definieren, was sie kaufen, wie sie aussehen, was sie sind. Und da spielt auch diese ganze sehr, sehr narzisstisch angehauchte Social-Media-Community mit rein. Und du hast die andere Seite, die denen, also vor allem, ich sage immer Fridays for Future-Jugendliche, denen ist mein Buch nicht radikal genug. Also da bin ich komplett... Und das ist auch gut so. Das gehört auch so. Das finde ich spannend. Aber man sieht eben so, es geht so ein bisschen auseinander. Und ich, in the big picture, rasend optimistisch bin ich nicht, weil ich nicht weiß, ob wir das mit dem Klimawandel noch da rennen. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht probieren müssen.
Warum bist du nicht optimistisch? Warum glaubst du, bei all diesen politischen, regulatorischen Vorgaben, die es jetzt ja doch gibt, die langsam greifen werden, warum bist du Pessimistin?
Politisch bin ich es, weil es mir einfach zu langsam geht, weil wir einfach die Studien seit es mich gibt, kenne ich diese Studien quasi. Also ich glaube, ich war 7 oder 8, da habe ich das erste Mal das Wort Klimawandel gehört und dass das irgendwie was Bedrohliches ist. Und wirtschaftlich bin ich es nicht, weil ich einfach so unfassbar viel Greenwashing sehe in der Wirtschaft, da wo da einfach der Trend der Nachhaltigkeit ausgenutzt wird, aber es wird nicht gemacht. Und es bräuchte viel, viel radikalere Einschnitte.
Gitsch, wir wollen hier in diesem Talk Menschen Lust und Mut zur Zukunft machen. Und dann sitzt
ja
nun
Carla
da und sagt irgendwie, ich glaube, als erste Gästin hier sagt sie, sie glaubt nicht dran, sie ist Pessimistin. Was antwortet nicht mir, was antwortest du ihr? Überzeug sie.
Liebe Nuno, wir sind hier in einem Zukunftstalk und uns ist wirklich diese Veränderungsmöglichkeit auch wichtig, weil ich glaube, man verändert auch nur was, wenn man dran glaubt, dass sich was verändert. Und so wie ich dich kenne, weiß ich auch, dass du letztendlich es nicht so meinst und letztendlich auch an eine positive Zukunft glaubst. Ich möchte ein Bild geben, das kommt von unserem Bundeskanzler. Das wird dich jetzt vielleicht wundern, dass ich ihn hier zitiere, weil er hat mir, finde ich, ein sehr gutes Bild geliefert, nämlich den Ketchup-Effekt. Und den sehe ich im Bereich der Energie, sehe ich den tatsächlich. Man sieht, dass man 20 Jahre versucht, dass man etwas verändert. Und das erlebst du auch. Und ich glaube, aus dem raus argumentierst du auch sehr stark. stark. Ja, wir sehen, man will, man verändert was und es sind immer nur so kleine Stücke und in Wirklichkeit ist das, was auf der anderen Seite passiert, macht es wieder wett. Ja, und du siehst das eigentlich jeden Tag und das ist natürlich frustrierend und vor allem, ich kenne das selber aus dem, wenn man sich für den Bereich einsetzt, dann irgendwann einmal glaubt man nicht mehr dran. Aber jetzt komme ich zu dem Ketchup-Effekt. Dieser Ketchup-Effekt heißt, man hat lang genug gedrückt und irgendwann einmal geht die Flasche unten auf und dann kommt das ganze Ketchup unten raus. Und ich bin ganz sicher, so wie das im Bereich Energie passiert ist, wo jetzt auf einmal dieser Durchbruch erreicht ist, werden wir es auch im Bereich des Konsums sehen.
Ich sage nicht, dass ich nicht hoffnungsvoll bin. Ich sage, the big picture, da habe ich Bauchweh, aber das ist definitiv kein Grund, es nicht anders zu machen. Und ich bin die Letzte, die sich nicht einen Haxen ausfreut, wenn es doch funktioniert.
Genau das wollten wir jetzt hören, einfach irgendwie, dass es auch Irrtümer gibt, über die Mann oder Frau sich dann freut, wenn es nämlich dann doch funktioniert.
Sie hat wirklich einen Punkt. Ich glaube, wenn man schon so dermaßen lang, und bei mir sind es jetzt über 10 Jahre, in diesem Bereich arbeitet und in diesem Bereich kampanisiert und es sind, die Themen wiederholen sich. Und ja, da geht einem irgendwann, also da hat man dann hin und wieder Durchhänger. Das wird wohl aus der Ecke gekommen sein, dieses Argument, wenn ich drüber nachdenke.
Ich verstehe das, ich vergebe dir, ich habe eine letzte Frage an dich. Weil die Durchhänger bekämpft man im Leben generell am besten durch Aktivität, dadurch, dass man etwas tut, das einem zeigt, dass es eben doch einen Sinn hat oder macht, was man tut und woran man glaubt. Wir haben an unsere Gäste hier immer eine letzte Frage, die nennt sich der Tipp am Freitag, wo ich darum bitte, eine kleine, vielleicht auch mini-kleine individuelle Handlungsanleitung zu geben, die dann in the big picture, wenn es viele Tausende machen, doch einen nachhaltigen, spürbaren und gravierenden, sichtbaren Unterschied macht. Bitte, Nuno Kalla, dein Tipp am Freitag.
Tipp am Freitag.
Ja, ich bewundere die Menschen. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, somit jeder hat gesagt, es funktioniert nicht und dann kam einer und hat es gemacht. Und solche Leute gibt es in Österreich auch einige und das finde ich wahnsinnig toll. Ich finde zum Beispiel wahnsinnig toll die Cornelia Diesenreiter mit Unverschwendet. Die hat auch übrigens ein sehr, sehr tolles Buch geschrieben und das ist schon mal vielleicht so dieser erste Handlungsanweis. Lest nicht nur mein Buch bitte, sondern lest auch das von der Cornelia Diesenreiter, das den spannenden Titel hat, Nachhaltig gibt's nicht. Das hat mich sehr, sehr abgeholt. Oder was ich einfach auch sehr, sehr spannend finde, sind die Leute, die wirklich sagen, so, wir bauen jetzt andere Konsumsysteme und es geht. Und ein wunderschönes Bilderbuchbeispiel dafür ist in meinen Augen zum Beispiel Magda, die wirklich sagt, sie will die kleinteilige Landwirtschaft, sie will den Leuten in der Direktvermarktung helfen und sie will die Supermärkte umgehen. Und da gibt es einfach, wenn man sich da beginnt, sich zu informieren, dann findet man wahnsinnig viel und das finde ich immer sehr motivierend.
Gut.
Es war ein langer Tipp.
Es war ein schöner Tipp, ein langer Tipp. Es war vor allem ein positiv endender Tipp. Und das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man mit einem positiven Gefühl aus so einem Gespräch rausgeht. Die letzte Frage gehört genau aus diesem Grund auch immer der Gastgeberin. Gitsch, was nimmst du denn aus diesem Gespräch mit der Nuno Kalla heute mit?
Ja, ich nehme mit, dass Menschen wie die Nuno wahnsinnig viel bewirken, mit ihren Büchern, die sie schreibt, mit den Vorträgen, die sie hält. Und sie verändert wirklich was an dem, was Menschen glauben, was sie zu wissen glauben über die Konsumthemen, die aber, und das haben wir heute auch mitgenommen, wirklich komplex sind. Jede Entscheidung, jede Konsumentscheidung ist eine politische Entscheidung. Das hat uns die Nuno heute mitgegeben, um gleich wieder ihr Argument umzudrehen, nämlich man kann mit dem Konsum letztendlich das System nicht verändern. Und den Appell, es reicht nicht, nur die richtige Konsumentscheidung zu treffen, wir müssen auch letztendlich das System verändern. Und das trifft, glaube ich, auf alle Lebensbereiche zu und ich glaube, damit haben wir den Bogen gespannt des Gesprächs.
Dann bedanke ich mich bei dir, Nuno, dass du den Weg zu uns hierher in die Arena auf das bequemste Gartensofa der Welt gefunden hast. Man hat gesehen, dass du irgendwie mit dem Sofa gekämpft hast, du hast gewonnen. Gitsch, ich bedanke mich auch dafür, dass wir immer wieder hier auf diesen Sofas, so bequem oder unbequem sie sein mögen, sitzen können. Es geht nämlich um das, was hier gesprochen wird, um den Content, um die Freude, um die Hoffnung, um die Zukunft. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr auch diesmal wieder bei Freitag in der Arena mit dabei wart. Und noch eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr jemanden hier sitzen, sehen und hören wollt, dann schreibt uns doch. Wer wären denn die Gäste? Was wären die Fragen? Was wären die Themen, die ihr hier behandelt, hören und sehen wollt? Mit dieser kleinen Aufgabe an euch sage ich danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao und baba.